In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am 8. April 2021. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Internationaler Tag des Sinti und Roma. Johanna hat mit dem Leiter der Anlaufstelle Pro Sinti und Roma in Waldkirch, Herrn Kemal Ahmed, gesprochen. Da sich in Waldkirch Menschen aus ganz Baden-Württemberg bei der Anlaufstelle melden, knüpfte diese ein landesweites Netzwerk. Freiwilligendienst. Die Bundeswehr schwächt zivile Freiwilligendienste. Mit einem Wehrdienst im Heimatschutz will die Bundeswehr mehr Freiwillige für den sich gewinnen. Radio Lora München sprach mit Tobias Pflüger, Abgeordneter Die Linke für Freiburg. Protest und Gegenprotest gegen Querdenker. Am 3. April 2021 zogen tausende Menschen der sogenannten Querdenkerbewegung ohne Masken und Abstand durch die Stuttgarter Innenstadt. Dagegen gab es mehrere Protestaktionen und Blockaden von Antifaschistinnen. Die Ereignisse des Tages hört ihr in einem gebauten Beitrag des Freien Radios für Stuttgart. Wieder AKW-Baugrund, endlich wieder in Gemeindehand. Axel Mayer, Bauplatzbesetzer, Ex-BUND-Geschäftsführer Freiburg, zum Ende eines Protestes und Beginn vieler Bewegungen.
Warum ist gerade der 8. April international zum Tag der Roma geworden?
Ja, also ich werde so sagen, dass es diesen 8. April ist es für Roma sehr wichtig. Es ist so, dass die Wahl des Jahrestages sozusagen fiel auf dem 8. April, um an den ersten Welt-Roma-Kongress, der 8. April 1971 in London stattgefunden hat. Da wurde uns soziale und kulturelle Fragen in Bezug auf Roma erstmal in staatenübergreifenden diskutiert. Der Begriff Roma ersetzt die oftmals als diskriminierende Empfindungen, Bezeichnungen, als sozusagen Gypsy bzw. Zigeuner. Überdies wurde auf dem Kongress mit der Flagge und der Hymne des Roma zwei wichtige Symbole der weltweiten Roma-Bürgerrechtsbewegung angenommen. Also auch an diesem Tag ist es entschieden worden, dass es nicht uns so Zigeuner oder Gypsy nennen, sondern dass wir dann Roma heißen. Und da an diesem Tag wurde auch die Roma-Flagge und die Hymne gegründet. Und das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Tag für Roma, dass dieser internationale Tag auch weiterhin gefeiert wird.
Ihr betont auch oder du betonst auch in eurer Pressemitteilung, dass es wichtig ist, gerade auch für geflüchtete Roma hier in Deutschland Stellung zu beziehen. Wie siehst du denn die aktuelle Situation geflüchteter Roma in Deutschland oder vielleicht auch hier in Südbaden?
Ja, also die geflüchtete Situation der Roma im Land von Baden-Württemberg ist es eher schwieriger geworden, auch durch diese Corona-Pandemie, die mit diesem Aufenthaltsstatus wieder zwei Schritte zurückgekommen sind. Es geht darauf, dass da viele auch ihre Job verloren haben oder von der Vollzeitstelle in Teilzeitstelle sind geworden, die dann diesen Aufenthaltsrecht sozusagen damit der Behörden Schwierigkeiten haben. Die Situation im Land von Baden-Württemberg, also im Land von Baden-Württemberg, der Herr Roma ist es, sehr sozusagen kritisch. Also wir gucken in der letzten Zeit, dass das Land Baden-Württemberg viele Roma auch in der Corona-Pandemie stark abgeschoben haben oder die noch jede zweite Woche eine Abschiebung stattfindet, die aber auch in der Auswärtiges Amt deutlich steht, dass die ex-jugoslawischen Länder zu einem Risikoländer sind, dass da man nicht auch daheim reisen darf. und sozusagen trotzdem einfach dann sozusagen werden Roma da weiterhin abgeschoben. So ist im Moment die Situation im Land von Baden-Württemberg von den geflüchteten Roma.
Also Abschiebungen in die Gefahr einer Covid-19-Ansteckung und am Anfang, da wollte ich auch nochmal nachfragen, hast du gesagt, viele Roma, genauso wie viele andere Menschen jetzt auch, eben verlieren ihre Arbeit oder sind in Kurzarbeit und das gefährdet ihr Bleiberecht. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären für die Leute, die sich mit dem Aufenthaltsrecht weniger auskennen. Warum ist denn das Bleiberecht gefährdet, wenn man plötzlich einen kleineren oder gar keinen Job mehr hat?
Ja, das ist so, dass viele auch, die auch in Freiburg oder auch im Land von Baden-Württemberg diese Bleiberecht bekommen haben durch den 25a oder halt den 25b. Das heißt, dass man dann auch da keine Sozialhilfe oder keine staatliche Hilfe bekommen darf. Also das heißt, du kannst diesen Titel bekommen, hier sozusagen schon ein Bleiberecht bekommen, wenn du einfach keine Sozialhilfe bekommst und die Kinder auch zur Schule gehen. Das heißt dann 25a und diese 25b ist dann nochmal streng, die du dann überhaupt keinen Cent vom Staat bekommen darfst, ja. Und jetzt durch diese Corona ist es so, dass dann viele auch den Job verloren haben, jetzt sozusagen auf die staatliche Hilfe angewiesen sind. Oder es gibt auch, die dann schon von der Vollzeitstelle in eine Teilzeitstelle haben im Moment. Und da gibt es nochmal mit Behörden nochmal eine große Diskussion, wie es weitergehen soll, weil sie dann sofort einen Brief so dann rausschicken an die Familie, dass sich der Person sozusagen eine Vollzeitstelle weiterhin suchen soll, nicht eine Teilzeitstelle haben darf oder nicht von der staatlichen Kosten leben darf, dass es dann seine sozusagen schon Bleiberecht in Gefahr ist.
Also Sie sind dreifach betroffen von Corona, Gesundheitsgefahr, wirtschaftliche Gefährdung und dann auch noch eine im Aufenthaltsrecht. Du hast mit diesen Problematiken schon lange zu tun, zum Beispiel arbeitest du schon seit 2017 in der Anlaufstelle pro Sinti und oder pro Roma, ursprünglich in Waldkirch. Jetzt wurde ein Netzwerk pro Sinti und Roma in Baden-Württemberg gegründet, an dem du mit der Anlaufstelle auch teilhast und mehrere andere Haupt- und Ehrenamtliche in verschiedenen baden-württembergischen Städten. Warum wurde das notwendig, über Waldkirch hinaus mit anderen zusammenzuarbeiten?
Ja, also diese Netzwerk ist so entstanden, dass die Anlaufstelle pro Sinti und Roma 78 Familien unterstützt durch den ganzen Land von Baden-Württemberg. Das heißt dann so, dass es dann zu uns auch Leute kommen, die dann aus Stuttgart, Ulm, sozusagen dann nochmal nach Karlsruhe, Lörrach zu mir oder nach Waldkirch kommen, die dann auch sich sozusagen mit dazukommen und nochmal eine weit weg machen. Und so haben wir das auch nochmal entschlossen, dass wir ein Netzwerk aufbauen können, wo wir dann vor Ort einen Ansprechpartner für die Leute haben, die dann für eine Beratung suchen. Es ist so, dass es dann viele Roma, aber auch sozusagen Sinti, die dann vor Ort keinen Ansprechpartner haben und nochmal eine große Schwierigkeiten haben. Also da gibt es keine richtige Ansprechpartner, die sich dann an jemanden dann schon wenden soll, um Hilfe zu bitten. Und so haben wir das dann entschlossen, dass wir ein Netzwerk aufbauen, die uns da auch nochmal 3 Jahre Zeit gekostet hat, bis wir dieses Netzwerk gebaut haben. Und ab März ist es dann am Starten. Und so ist es, dieses Netzwerk entstanden, dass da auch viele Bürger und Bürgerinnen, aber auch viele sich Ehrenamtlichen vor diesen Städten da sich für Sinti und Roma einsetzen wollten.
Wenn Menschen aus ganz Baden-Württemberg nach Waldkirch zur Anlaufstelle gekommen sind, heißt das ja wohl, der Bedarf nach Beratung ist riesig. Kannst du vielleicht 2, 3 Beispiele nennen, konkrete Beispiele für deine oder für eure Arbeit, was da so Problemstellungen sind, mit denen Menschen zu euch kommen?
Ja, also zu uns kommen Menschen mit sozusagen verschiedenen Fragen. Ja, also ich kann jetzt nicht nur 1, 2, da gibt es viel. Also das erste ist sozusagen meistens ist mit diesen dann schon Bleiberechtsgeschichte. wir hier ein Bleiberecht bekommen könnten. Zweitens ist es zum Beispiel Konflikte in der Schule mit Lehrer oder mit Lehrerinnen und noch andere Beratungen sind oder die nochmal auch von bei uns kommen, ist es, da so nochmal einen Job zu suchen oder eine Arbeitsplatz oder eine Ausbildungsplätze, die dann selber nicht weiterkommen.
Wenn es Konflikte in der Schule gibt oder auch Probleme bei der Jobsuche, hast du dann aus deiner Beratungspraxis den Eindruck, dass da eine Diskriminierung von Menschen als Sinti und Roma auch eine Rolle spielt oder ist das Zufall, dass sie eben diese Probleme haben?
Also das ist nochmal kein Zufall. Da gibt es nochmal tatsächlich so eine Diskriminierung, wenn man dann weiß jetzt zum Beispiel, dass eine Sinti-Familie ne, mit einem Namen, die Sinti bekannt sind, dann ist es auch schwierig, eine Ausbildungsplatz zu bekommen, ja. Dadurch, also darüber hat auch die Anlaufstelle Pro Sinti und Roma seit 2019 da mit drei sozusagen Firmen einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, die wir dann Sinti und Roma auch einen Job anbieten können. Ja, das ist sozusagen, wir sind die erste Hilfsorganisation, die mit anderen Firmen jetzt weiterhin Kooperationsverträge abschließen werden, die dann sozusagen durch uns auch dann die Sinti und Roma eine Stelle bekommen können, auch für eine Ausbildungsplätze und so weiter.
Lora München im Gespräch mit Tobias Pflüger, Abgeordneter für die Linke und Informationsstelle Militarisierung Tübingen.
Was Annegret Kamm-Karrenbauer vorlegt, sie nennt es einen freiwilligen Dienst und nennt das Ganze Heimatschutzdienst. Die Idee, die sie dabei hat, ist, dass quasi Leute sich für eine bestimmte Zeit lang bei der Bundeswehr melden, dort quasi eine Ausbildung bekommen und das Ganze quasi dann auf freiwilligen Charakter hat. Sie sagen, man würde dann Dienst für Deutschland tun. Das Verrückte ist so ein bisschen diese Betitelung, weil Heimatschutzdienst ist nun wirklich ein Begriff, der doch klar rechtlich belegt ist. Und es ist so, dass das, was jetzt vorgelegt wird, gleichzeitig im Grunde genommen ein Versuch ist, auch quasi die bisherigen freiwilligen Dienste, die es ja gibt, zu verdrängen. Man kriegt bei diesem Heimatschutzdienst ungefähr 1500 Euro im Monat, was natürlich im Verhältnis zu den anderen freiwilligen Diensten, die dann mit 400 oder sowas vergütet sind, ein deutlicher Unterschied ist. Also insofern wird hier was vorgelegt, was sehr problematisch ist und was einfach nur der Versuch ist von Annegret Kamm-Karrenbauer und ihrem Ministerium, an weitere Menschen zu kommen, um sie für die Bundeswehr zu rekrutieren.
Dieser sogenannte Freiwilligendienst schließt ja auch eine dreimonatige Grundausbildung ein und dann noch eine spezielle Ausbildung. Das bedeutet, es schaut ja aus wie ein normaler Wehrdienst.
Im Grunde genommen ist es so, dass das, was da abläuft, quasi ein, ich nenne es mal Kurzwehrdienst für Freiwillige ist. Das Problem ist halt, wie gesagt, dass auf die Weise ja weitere Menschen an Waffen quasi ausgebildet werden und das ist alles nicht ohne.
Wo sollen denn diese Leute dann eingesetzt werden?
Sehr gute Frage. Sie dürfen ja nicht in den Auslandseinsatz und dürfen aber auch nicht quasi in Inlandseinsätzen eingesetzt werden. Also sollen sie praktisch so eine Art, deshalb nennen sie das Heimatschutzdienst, dass quasi sie in der Nähe von da, wo sie bisher wohnen, eingesetzt werden und so tun, als ob quasi sie da Verteidigung und was machen. Ich halte das Modell für hochgradig problematisch, weil damit relativ schnell klar ist, eigentlich will man Menschen mit einem Einstiegsgehalt, was dann doch ganz ordentlich ist, einfach dazu gewinnen, dass sie zur Bundeswehr länger sich verpflichten.
Und noch dazu, über den Verdienst, der doch relativ hoch ist, in Konkurrenz zu treten mit den Wohlfahrtsverbänden.
Genau. Das ist auch nochmal so, dass also ich völlig teile, was die Wohlfahrtsverbände zu diesem Freiwilligendienst erklärt haben. Peter Neher vom Caritas-Verband zum Beispiel sagt, das ist nichts anderes wie ein Schnupperkurs für die Bundeswehr. Und er verdrängt de facto quasi dieser deutlich besser bezahlte Dienst die Menschen weg quasi von den anderen freiwilligen Diensten. Und bei aller Kritik im Einzelnen ist es aber so, dass im Wesentlichen das ein Angebot ist, mit diesen freiwilligen Diensten, was gut angenommen wird.
Also die Verdrängung des Sozialen oder des Ökologischen zugunsten einer Armee.
Genau. Ich meine, es ist völlig klar, um was es geht. Sie haben einfach im Moment zu wenig Menschen, die sich freiwillig bei der Bundeswehr melden. Und auf die Weise will man jetzt quasi einfach an mehr rankommen. Und insgesamt ist es so, dass ja man diesen gesamten Bereich der Reservisten auf die Weise weiter ausbauen will. Das ist insgesamt eine Entwicklung, die sehr ungut ist, weil natürlich es wiederum unter dieser Ministerin ein Vorschlag gemacht wird, der nicht irgendwie jetzt, sagen wir mal, den Menschen in dieser Pandemie gerade helfen würde, sondern es wird einfach der Versuch gemacht, die Bundeswehr zu stärken, das Image der Bundeswehr insgesamt zu verbessern. Ich glaube aber, dass man sich in diesem konkreten Fall, insbesondere bei den Wohlfahrtsverbänden, ziemlich die Unterstützung verscherzt hat.
Die Kritiker sprechen ja auch von einer Rekrutierung Minderjähriger.
Genau, diejenigen, die sich jetzt gemeldet haben, sind zwischen 17 und 27. Und damit haben wir wieder das Problem, was wir bei der Bundeswehr eh schon haben, dass die Bundeswehr ja eh schon im Bereich der Minderjährigen rekrutiert, ihre Karriereberater und Jugendoffiziere ja nach wie vor de facto Werbung an den Schulen machen. Und diejenigen, die sich jetzt gemeldet haben, sind zum Teil nicht volljährig und damit verstößt es wieder gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Es ist quasi ein erneuter Bruch mit der UN-Kinderrechtskonvention. Und es ist einfach unglaublich, dass für dieses Ministerium offensichtlich das keine Rolle spielt.
Ausgangslage. In regelmäßigen Abständen demonstrieren Menschen unter dem Label Querdenken gegen die Corona-Maßnahmen der Politik. Nun kehrten sie am Samstag, den 3. April, an den Ort ihrer Entstehung nach Stuttgart zurück. Vordergründig als Kampf um Freiheits-, Menschen- und Grundrechte propagiert, bedient der angestrebte Diskurs jedoch althergebrachte, reaktionäre bis offen faschistische Positionen. Etabliert werden damit rechtsextreme und völkische Inhalte. Neben ImpfgegnerInnen, EsoterikerInnen und Verschwörungsdenkenden wundert es also nicht, dass die sogenannte Querdenkenbewegung wiederholt Anziehungspunkt und offen für organisierte, rechtspopulistische und rechtsextreme Gruppierungen ist. Die vermeintliche Distanzierung der Veranstalter dazu verhindert nicht, das Zeigen von antisemitischer Symbolik, Reichsflaggen oder entsprechender Redebeiträge. In Stuttgart waren für den 3. April mehrere Kundgebungen angemeldet. Vom Marienplatz ausgehend war ein großer Demozug zu den Einzelkundgebungen geplant. Dieser sollte einmal quer durch die ganze Stadt führen und in der Großveranstaltung auf dem Wasen in Cannstatt gipfeln. Gegenproteste. Über 200 Menschen sind mit ihren Fahrrädern auf den Karlsplatz in die Stuttgarter Innenstadt gekommen. Weitere 150 AktivistInnen sind zu Fuß da. Die extra angefertigten großen Fuck-Querdenken-Buchstaben werden von der Polizei beschlagnahmt und die AktivistInnen mit Platzverweisen belegt. Der Grund? Der Durchmesser der Stäbe sei zu groß. Der Fahrradkonvoi blockierte die B14 bzw. Hauptstädter Straße, eine der zentralen Verkehrsadern Stuttgarts. Sie wurde für den Tag extra gesperrt. In der Parallelstraße richteten AktivistInnen einen weiteren Blockadepunkt ein. Die beiden Blockadepunkte wurden innerhalb kürzester Zeit von der Polizei gekesselt.
Wir sind immer noch hier in der Nähe der Blockade in der Hauptstädter Straße und man sieht hier mal wieder, wie die Stuttgarter Polizei sich positioniert, während die Querdenker hier in der ganzen Stadt sich frei bewegen können, ohne Masken, mit teils mehr als fragwürdigen Plakaten, wird jetzt hier die Schutzausrüstung angezogen, die Helme und Wir werden gleich sehen, was passiert mit der Blockade, ob sie geräumt wird oder weiter gekesselt.
Hier zeigt es sich wieder einmal, wo die Prioritäten der Polizei liegen. Um wenige Meter Polizeiterrain gut zu machen, wurde ein junger Aktivist so verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Dennoch, nicht nur der direkte Weg zum Demonstrationsauftakt am Marienplatz der Querdenker wurde für die Teilnehmenden erschwert. Aufgrund der Blockade musste die rechtsoffene Querdenker-Demo zweimal umgeleitet werden. Fazit: Bei der Versammlung kam es in Stuttgart, wie in den Wochen zuvor in Kassel, Dresden oder Berlin, zu Angriffen auf JournalistInnen und Gegendemonstrierende. Die Polizei spielt beim Umgang mit den sogenannten Querdenkern vor allem eine unrühmliche Rolle. In Stuttgart wurde bereits im Vorfeld die Argumentationslinie vertreten, die vollkommene Zurückhaltung erklärte. Ohne Maske und Abstand wurde somit die Masse an Querdenkern polizeilich durch die Stadt eskortiert. Die Stadt Stuttgart rückt nun verschärft in den Fokus. Die Polizei hätte die Auflagen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie den nötigen Abstand einfordern müssen. Auch nach der Großveranstaltung von ca. 20.000 Menschen auf dem Cannstatter Wasen konnten sich die Querdenker ungehindert in die öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Maskenschutz setzen. Die Polizei ließ all das gewähren, während dem gewohnten Feindbild linker Gegendemonstrantinnen in bekannter Härte entgegengetreten wurde.
Axel Meyer, ehemaliger Geschäftsführer des BUNDs Freiburg, Ex-Bauplatzbesetzer in Wiel und Herausgeber der Mitwelt-Informationen.
Axel, der Anlass ist, dass die Gemeinde Wiel den Wald, für das der Eich geplant war, für ein Atomkraftwerk dort, zurückgekauft hat. Damit ist dieses Kapitel wohl jetzt abgeschlossen. War es nicht eh schon längst abgeschlossen?
Abgeschlossen ist eigentlich dann, wenn das Gelände wieder zurückgekauft ist. Und das ist jetzt geschehen. Und was ich so finde, das war bei uns eine winzige Meldung in der Lokalpresse. Und ich erlebe die Umweltbewegung immer wieder, dass sie sich die Wunden leckt und dass sie sagt, das Glas wäre nur wär halt leer, aber dass sie ihre Erfolge nicht feiern. Und jetzt ist einfach so, da wo vor fast einem halben Jahrhundert diese großen ökologischen Kämpfe getobt haben, da wo das Atomkraftwerk Wiel verhindert wurde, da hat die Gemeinde Wiel jetzt still und heimlich sozusagen diesen Wieler Wald zurückgekauft. Ich halte das für einen Erfolg der Umweltbewegung und wir sollten auch ab und zu mal mitteilen, wenn das Glas halb voll ist.
Gut, wie kam das damals eigentlich dazu, dass Leute sich da gegen das Atomkraftwerk zusammengeschlossen haben? Das war ja jetzt, wo es also auch Umweltbewegungen auch vorher schon gab, aber irgendwo war das ja auch was völlig Neues.
Man sollte sich selber nicht zu sehr auf die Schulter klopfen. Ich denke, damals war durch irgendeinen Zufall war ein Zeitfenster offen, in dem das möglich war. Also ein Jahr vor der Bauplatzbesetzung in Wiel gab es dieses Bleichemiewerk in Markolsheim. Das war ein extrem umweltbelastendes Bleichemiewerk. Da gab es Vergleichbares in Norddeutschland. Da sind die Kühe auf der Weide tot umgefallen wegen Bleivergiftung. Das war im Prinzip sozusagen der Beginn. Man hat dieses Gelände besetzt. Ich selber war damals auch dabei als junger Umweltaktivist. Und man hat im Prinzip dieses Bleichemiewerk verhindert. Und kurz danach hieß es, jetzt kommt das Atomkraftwerk, das ursprünglich in Dreifach geplant war, nach Wiel. Und dann ist man mit dieser Erfahrung, man kann durch eine illegale Bauplatzbesetzung etwas verhindern, ist man danach nie gegangen und hat dort 1975 den Platz besetzt. Also wie gesagt, da gab es eine Vielzahl von Gründen. Da gab es die Angst vor der Radioaktivität, da gab es die Angst vor dem Kühlturmnebel.
Vor allen Dingen für die Winzer, denke ich.
Ja, also ganz am Anfang, gerade die Winzer, die hatten natürlich Angst vor dem Nebel der Kühltürme. Aber diese anfängliche Angst, die wurde dann hinterher gebrochen und das kam dann eigentlich hinterher dann eher so dieses Argument, der Gefährdung durch die Atomenergienutzung. Und was ich einfach spannend fand, das war ja, ging ja nicht nur eben um das Atomkraftwerk, um das Nein zur Atomkraft, also um das Nein, haben wir gesagt, das Berühmte, sondern im Prinzip haben sich damals ja auch die alternativen Energien entwickelt. Also wir haben damals gesagt, es reicht nicht nur gegen das Atomkraftwerk in Wiel zu sein, sondern wir müssen auch die Alternativen aufzeigen. Und wir haben dann in Sasbach die Sonnentage gemacht, das war die Welt größte Alternativenergieausstellung, war aus heutiger Sicht winzig, lächerlich und popelig, aber es war die größte der Welt. Mhm. Das heißt, in Biel gab es ja ganz, ganz viele Dinge, die wir heute nicht mehr so sehen. Also die Salzburger Sonntage waren da. Im Prinzip liegen in Biel und Markolsheim wichtige Wurzeln des BUND, der Grünen und der heutigen Klimaschutzbewegung.
Und was waren das für Sonntage? Sonntagsspaziergänge, oder?
Nein, das waren die Sonnentage in Salzbach. Das war diese große Alternativenergieausstellung, wo zum ersten Mal eigentlich aufgezeigt wurde, ja, dass man mit Wind und Sonne die Atomenergie ersetzen kann. Damals war das wirklich winzig, lächerlich und überschaubar, aber die Sonntage in Salzbach, also diese Alternativenergieausstellung, die wurde immer größer und die wurden dann nach Freiburg und im Prinzip hat sich da eine ungeheure Dynamik entwickelt. Und was man heute gerne vergisst, also im Bieler Wald wurden auch verkrustete Nachkriegsstrukturen aufgebrochen und es begann der politische Niedergang vom damaligen Ministerpräsidenten Hans Filbinger, der zuvor ja ein furchtbarer NS-Marinerichter gewesen war. Das sind so diese Geschichten, die damals begonnen haben.
Und aber der Filbinger, der hat ja noch Wahlsiege gefeiert, nachdem dieser Widerstand bereits begonnen hatte, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, aber genau mit diesem Wiel-Prozess hat sozusagen die erste Kritik an Hans Filbinger begonnen. Walter Mossmann, einer der ganz wichtigen Aktivisten, hat damals seine Lieder zu diesem furchtbaren NS-Marinerichter gesungen. Und hinterher hat Hans Hochhuth mit seinem Theater im Prinzip tatsächlich dann auch den Niedergang des damaligen Ministerpräsidenten Hans Filbinger eingeleitet. Man kann sich ja gar nicht mal vorstellen, dass ein NS-Marinerichter, der entsetzliche Urteile gefällt hat, dass der damals Ministerpräsident war. Naja, und jetzt sozusagen, jetzt im März 2021, gab eben der Wieler Bürgermeister Ferdinand Beuger im Gemeinderat bekannt, dass die Gemeinde Wiel den Wald und das geplante Atomkraftwerksgelände von der EnBW zurückgekauft hat. Und ich finde, das ist durchaus ein sehenswerter Erfolg, den man auch ein bisschen feiern konnte. Das ist jetzt das große politische Ereignis, aber manchmal schlägt die Geschichte große Wellen, die viel verändern und die dennoch irgendwann am Strand sanft auslaufen. Im Wiener Wald hat sich 1975 eine große geschichtsverändernde Welle gebrochen, die jetzt im Jahr 2021 sanft ausläuft und das sollten wir unsere Erfolge feiern.
Vielleicht noch ein Blick auf die jetzige Umweltbewegung, was hat sich da verändert? Also teilweise gibt es ja Bewegungen, Bürgerinnenbewegungen, die eher zum Beispiel den Ausbau alternativer Energien verhindern.
Ja, es ist schon teilweise schon erstaunlich, was sich da geändert hat. Also ich erlebe beispielsweise heute den BUND oder den NABU oder die großen Umweltverbände gemeinwohlorientiert. Gemeinwohlorientiert, so wie das damals die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen auch waren. Und heute gibt es eine neue, in Anführungszeichen, Umweltbewegung, die aus vollkommen anderen Gründen Umweltargumente vorschiebt. Das heißt also, ich erlebe, dass wir hier im Schwarzwald Windräder verhindert werden, mit dem Argument, wir müssen den Wald schützen. Wir leben in einer Situation, in der der Wald flächenhaft abstirbt wegen des Klimawandels und wo im Prinzip Windräder eigentlich Waldretter sind. Und ich erlebe, dass es ganz, ganz viele Leute und Gruppen gibt, die Umwelt- und Naturschutzargumente vorschieben, um vollkommen andere Ziele durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, eine Veränderung. Also früher war die Bewegung stärker gemeinwohlorientiert und heute sind es teilweise auch egoistische Ichlinge.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 8. April 2021, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!